Schriftsteller im Exil, 1933 bis 1945. Vertriebene sind wir, Verbannte. Und er packte ein, was er so brauchte. Wenig. Doch es wurde dies und das. So die Pfeife, die er abends immer rauchte, und das Büchlein, das er immer las. Weißbrot nach dem Augenmaß. Bertolt Brecht flüchtete am 28. Februar 1933, einen Tag nach dem Reichstagsbrand, mit seiner Familie und einigen Freunden nach Prag. Die einleitende Gedichtsstrophe stammt aus Brechts Lautze auf dem Weg in die Emigration. Ein Werk, das er später im dänischen Exil schrieb, welches zahlreiche Selbstdeutungen enthält und auch eine seiner Motivationen im Exil beschreibt, die endlose Suche nach Weisheit und Erkenntnis. Außerdem motivierte ihn der Kampf gegen den Faschismus und gegen den Kapitalismus. Für die Nazis war er als bekennender Marxist natürlich einer der größten Volksfeinde. Die deutsche Staatsbürgerschaft verlor er dementsprechend 1935. Seine Bücher verbrannten auf dem Scheiterhaufen und Brechts Theaterstücke durften nicht mehr aufgeführt werden. Er verließ Prag und gelangte in die Schweiz, wo er eine Zeit lang bei seinem alten Freund Kurt Kleber in Karona verweilte. In seiner späteren Isolation in Dänemark erinnert er sich gern zurück an das gemeinsame Zeitunglesen mit Freunden. Ich würde gern wieder einmal die Zeitungen zusammen mit euch lesen. Man verdaut besser zusammen. Und man muss ungeheuer verdauen, jetzt. Seine nächste Station war Paris im Herbst 1933, wo er zusammen mit Kurt Weill am Ballett Die sieben Todsünden schrieb. Für den Pariser Lebensstil hatte er allerdings wenig Sinn, wie folgende Anekdote zeigt. Als während eines Gesellschaftsabends eine Reihe leichter Mädchen einbrach, setzte sich ihm eines auf die Knie und fragte, ob er lieber mit einer oder mit zwei Frauen ins Bett gehe. Brecht sah sie versonnen an. Darauf kann ich Ihnen im Augenblick keine Antwort geben, sagte er schließlich, da ich mich mit Herrn X über den dialektischen Materialismus unterhalte. Er machte keine Versuche, sich groß anzupassen und blieb bei seiner schlampigen Art, sich zu kleiden, die so gar nicht in die feine Pariser Welt passte. Man war bei einem reichen Pariser Arzt eingeladen, der ein besonders modernes Haus besaß. Darin war alles aus Glas. Während des Essens sah Kleber, wie Brecht vor sich hinguckte und plötzlich erstarrte. Durch die Glasplatte erblickte er, vergrößert, seine weit klaffenden, dreckigen Emigrantenschuhe. Nach der Premiere der Sieben Todsünden knüpfte Brecht Kontakte mit dem Kopenhagener Theater und siedelte um nach Skovbostad bei Svendborg in Dänemark, wo er die nächsten 5 Jahre seines Lebens verbringen sollte. Geflüchtet unter das dänische Strohdach, Freunde, verfolg ich euren Kampf. Über seine dänische Zufluchtsstätte schrieb Brecht: Ein Ruder liegt auf dem Dach. Ein mittlerer Wind wird das Stroh nicht wegtragen. Im Hof für die Schaukel der Kinder sind Pfähle eingeschlagen. Die Post kommt zweimal hin, wo die Briefe willkommen wären. Den Sund herunter kommen die Fähren. Das Haus hat 4 Türen, daraus zu fliehen. Hier wird schon deutlich, dass Brechts Zuflucht zwar idyllisch, aber auch abgelegen ist und zu einer Isolation seiner selbst führte. Und er sehnte sich dementsprechend, wie im Vers, wo die Briefe willkommen wären, deutlich wird, nach mehr Gesellschaft. Dennoch ist dieser Zeit zwischen 1933 und 1938 der Entstehung seiner bedeutendsten Dramen zu verdanken. Unter anderem Das Leben des Galilei, Mutter Courage und Der gute Mensch von Sichuan. Brecht stand nicht still. Politisch wirkte er durchweg, zum Beispiel auch durch Lesungen im Radio, und setzte sich ständig mit der Situation in Deutschland auseinander. Sein Gedicht über die Bezeichnung Emigranten zeugt davon. Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab. Emigranten. Das heißt doch Auswanderer. Aber wir wanderten doch nicht aus nach freiem Entschluss, wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch nicht ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer. Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte. Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns aufnahm. Unruhig sitzen wir so, möglichst nahe den Grenzen, warten des Tags der Rückkehr. jede kleinste Veränderung jenseits der Grenzen beobachtend, jeden Ankömmling eifrig befragend, nichts vergessend und nicht aufgebend und auch verzeihend nichts, was geschah, nichts verzeihend. Ach, die Stille der Stunde täuscht uns nicht. Wir hören die Schreie aus ihren Lagern bis hierher. Sind wir doch selber fast wie Gerüchte von Untaten, die da entkamen über die Grenzen. Jeder von uns, der mit zerrissenen Schuhen durch die Menge geht, zeugt von der Schande, die jetzt unser Land befleckt. Aber keiner von uns wird hier bleiben. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Auch seine Gedanken über die Dauer des Exils stellen die innere Unruhe und Hoffnung auf baldige Heimkehr dar. Schlage keinen Nagel in die Wand, wirf den Rock auf den Stuhl. Warum vorsorgen für 4 Tage? Du kehrst morgen zurück. Brecht war also jemand, der das Land häufiger als die Schuhe wechselte. Oder, wie Max Frisch es ausdrückte, ein Passant unserer Zeit. Der Krieg kam näher und Bertolt Brecht musste flüchten, denn Dänemark wurde von deutschen Truppen besetzt. Erst blieb er für ein Jahr in Schweden, dann, im April 1940, kam er nach Finnland, wo er zusammen mit der finnischen Dichterin Hella Wolijoki an Herrn Puntila und sein Knecht Matti arbeitete. An einem Tagebucheintrag schreibt er darüber: Es wäre unglaublich schwierig, den Gemütszustand auszudrücken, in dem ich am Radio und in den schlechten finnisch-schwedischen Zeitungen der Schlacht um England folge und dann den Puntila schreibe. Dieses geistige Phänomen erklärt gleichermaßen, dass solche Kriege sein können und dass immer noch literarische Arbeiten angefertigt werden können. Der Puntila geht mich fast nichts an, der Krieg alles. Über den Puntila darf ich fast alles schreiben, über den Krieg nichts. Ich meine nicht nur darf, ich meine auch wirklich kann. Es ist interessant, wie weit die Literatur als Praxis wegverlegt ist von den Zentren der alles entscheidenden Geschehnisse. Das friedliche finnische Leben, ein nachtloser Sommer über wildem Strom, dauerte nicht lang an, denn die Nazis rückten immer weiter in den Osten vor. Brecht reiste nach Amerika. Dort kam er in einem Holzhaus in Hollywood unter. Eine Stadt, die er als würdelos und als Weltrauschgiftzentrale bezeichnete und versuchte, mit dem Filmemachen Geld zu verdienen, was ihm allerdings nicht sonderlich gut gelang. In sein Tagebuch notiert er 1942: Zum ersten Mal seit 10 Jahren arbeite ich nichts Ordentliches. Seine finanzielle Lage verschlechterte sich, seine Arbeit empfand er als unwürdig und frustrierend. Der typisch kapitalistische amerikanische Lebensstil ekelte ihn an. Jeden Morgen mein Brot zu verdienen, fahre ich zum Markt, wo Lügen gekauft werden. Hoffnungsvoll reihe ich mich ein unter die Verkäufer. Er beklagt sich über seine Lebensumstände. Fast an keinem Ort war mir das Leben schwerer als hier, in diesem Schauhaus des Easygoing. In einem Brief schreibt er: Die geistige Isolierung ist ungeheuer. Im Vergleich zu Hollywood war Skovbustrand ein Weltzentrum. Er musste über ein Jahr lang mit $120 pro Monat auskommen und war auf Unterstützung unter anderem von Leon Feuchtwanger angewiesen. Seine Lage verschärfte sich weiter, als er wegen unamerikanischem Verhalten ins Visier des FBI geriet. In den USA herrschte eine fanatische Kommunistenfurcht und Brechts Einstellung war allseits bekannt. Doch dank seiner List und seinem Humor konnte man ihm in den Verhören nichts nachweisen und er wurde freigelassen. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Nazi-Deutschland und der Krieg in Europa war vorbei. Brecht atmete auf und schöpfte neue Hoffnung. Früh 6 Uhr im Radio hält der Präsident eine Ansprache. Zuhörend betrachte ich den blühenden kalifornischen Garten. 1949 endete sein Exilleben und er siedelte nach Berlin um. 16 Jahre Emigration lagen hinter ihm. 16 Jahre voller Furcht und Bangen um Deutschland, voller Geld und Integrationsprobleme, aber auch 16 Jahre voll von künstlerischem Schaffen.